Guten Morgen an alle Hamburgerinnen und Hamburger. Mein Name ist Dominik, ich bin aus der Pfalz. Es ist Freitag, der 31.05. Ich wünsche Ihnen einen schönen letzten Arbeitstag und einen guten Start ins Wochenende. Jetzt aber erstmals gute Unterhaltung mit der Episode 178.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Guten Morgen. Was für eine Woche. Heute mal eine Episode ohne das beherrschende Thema der letzten Tage, sprich ohne Sylt, ohne diesen besagten Song und ohne ähnliche Vorfälle. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ist schon okay, dass wir mal eine Pause davon bekommen. Was haben wir aber stattdessen für heute vorbereitet? Als erstes ein Hinweis an alle Hörer, die zwischen 11 und 20 Jahre alt sind. Also, vielleicht gibt es ja Fans von unserem Podcast, die so jung tatsächlich sind. Es geht um das Jugendwort 2024. Wer in der besagten Altersspanne ist, kann ab sofort Vorschläge machen. Was ist das Jugendwort des Jahres? Den entsprechenden Link zum Abstimmen gibt's bei uns in den Shownotes. Ansonsten sieht's wie folgt aus. Das ist eine Überraschung. Zumindest sieht es auf den ersten Blick so aus, als ob es eine Überraschung wäre. Die SPD und die Grünen hier in Hamburg laden Bundeskanzler Olaf Scholz in den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Cum-Ex-Affäre ein. Und das zum dritten Mal. Die Hamburger Regierungsparteien laden ihre eigenen Leute vor. Was steckt dahinter? Die Antwort gleich. Die neue U-Bahn-Linie, die U5, nimmt immer mehr Gestalt an. Der Verkehrssenator hat dazu gestern ein paar interessante Details verkündet. Klären wir gleich und dann hören wir auch, wie es um die Klagen der Anwohner gegen den Bau der U5 steht. Da gibt es nämlich auch Bewegung. Und ja, vielleicht überraschend, aber wir hier bei Hamburg am Morgen, wir können auch Kultur. Beziehungsweise wir haben im Haus die entsprechenden Kollegen, die voll und ganz in dieser Szene drin sind. Joachim Mischke ist gleich bei uns und berichtet über eine der verrücktesten Opernaufführungen der letzten Jahre. Bühnenbild und Ausstattung mächtig, gewaltig, definitiv anders. Aber es kommt ja nicht nur auf das Drumherum an, sondern auch auf die Musik. Also denke ich mir zumindest. Was soll ich sagen? Einen Ausschnitt bieten wir natürlich ebenfalls an. Danach können Sie selbst entscheiden, ob das was für Sie ist oder ob Sie sagen, bloß nicht, da gehe ich nicht hin. Wir starten jetzt. Es gibt so Themen, da sagen selbst sehr erfahrene Journalistenkollegen, boah, kann ich dir nicht so genau erklären. Dazu gehört ohne Zweifel Cum-Ex. Auf gut Deutsch, wir sind immer ganz froh, wenn das Thema ruht. Jetzt gibt es aber wieder Bewegung, denn der PUA, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss Cum-Ex, hier in Hamburg hat bekannt gegeben, wer für die nächste Runde als Zeugen eingeladen wird. Unter anderem Peter Tschentscher und Olaf Scholz. Warum eigentlich? Das hatten wir doch schon alles. Olaf Scholz hatte sogar schon dreimal das zweifelhafte Vergnügen, aussagen zu müssen. Fragen wir mal nach, und zwar bei Farid Müller, ob man der Grünen Fraktion Hamburg im PUA Cum-Ex. Als Einstieg einmal, Herr Müller, zur Orientierung für uns. Wie lange gibt es eigentlich diesen Untersuchungsausschuss schon?
Seit 2020.
Und wie lange wird das wohl voraussichtlich noch gehen?
Na, voraussichtlich, meine Vermutung ist bis zur nächsten Bürgerschaftswahl.
Alter Schwede. Okay, da sitzt ihr also schon ganz schön lange als, ich sag mal, diese Politiker, die sich darum kümmern. Ihr sitzt da ganz schön lange schon auf einem Haufen und versucht etwas rauszukriegen, was, glaube ich, die meisten Menschen ja nicht so richtig verstehen. Ich gehe mal davon aus, dass alle Politiker, also Sie, Herr Müller, und all die anderen, die da sitzen, die wissen natürlich sehr wohl, worum es geht. Aber vielleicht doch mal in ein, zwei Sätzen, warum verbeißt man sich bei diesem Thema so? Ich tippe mal, es geht um Geld.
Ja, es geht um Millionen und man könnte fast sagen um Milliarden. Wir vermuten insgesamt, dass über 10 Milliarden in den letzten 15 Jahren durch das sogenannte Cum-Ex dem Staat verloren gegangen sind. Also wir hätten etwas weniger Haushaltsprobleme, wäre das Geld noch da in diesem Land.
Ja, ja, das leuchtet einem natürlich sofort an und dann wird jeder sagen, Daumen hoch, ja, macht mal weiter. Was jetzt so ein bisschen erstaunt ist, und das ist vielleicht normaler politischer Vorgang, aber den würden wir trotzdem uns gern einmal erklären lassen. Wir alle wissen, dass solche Untersuchungsausschüsse gern natürlich auch, und das ist gar kein Vorwurf, so hat es die Demokratie ja auch vorgesehen, als politisches Mittel benutzt wird, um auch als Opposition oder als Regierungspartei bestimmte Vorgänge zu beeinflussen und auch bestimmte Politiker zu zwingen, Stellung zu nehmen zu bestimmten Themen. Jetzt ist die Frage, warum die SPD hier in Hamburg und die Grünen sagen, wir wollen jetzt nochmal und Olaf Scholz schon zum dritten Mal vorladen. Das ist ja eigentlich sozusagen der, der auf eurer Seite steht. Also ihr sitzt ja, die Grünen sitzt ja mit der SPD hier in Hamburg in einem Boot in der Regierungskoalition. Was haben die beiden Herren nochmal zu erzählen, sowohl der Bürgermeister als auch Olaf Scholz, was sie nicht schon längst erzählt haben?
Ja, tatsächlich, vielleicht muss man nochmal erwähnen, dass der Untersuchungsausschuss nochmal erweitert wurde. Bisher hatten wir uns ja tatsächlich um Warburg gekümmert, hier in Hamburg, die kleine private Bank. Und vor anderthalb Jahren hat dann die Opposition, also Linke und CDU, vorgeschlagen, das noch auf die HSA Nordbank und auf alle möglichen anderen Cum-Ex-Geschäfte dieser Stadt zu erweitern. So, und jetzt sind wir gerade dabei, einen neuen Start vorzulegen. Also Warburg ist zwar noch nicht ganz abgeschlossen, also wenn sich da noch irgendwas ergibt, irgendwelche interessanten Mails auftauchen oder Zeugenaussagen
Tagebücher
kommen, dann kann da noch was passieren, wer weiß. Trotzdem ist jetzt die HSA Nordbank als nächste dran. Die hat ja mal uns gehört und zu der Zeit waren dann eben auch Olaf Scholz, der erste Bürgermeister, und Herr Tschentscher war damals Finanzsenator. Und wir haben natürlich auch, weil es ja eine Bank ist, die auch Schleswig-Holstein gehört hat, die grüne Finanzministerin aus Kiel eingeladen und natürlich auch den damaligen Ministerpräsidenten in Kiel. Also man sieht, dass da hängen alle irgendwie mit drin, in Anführungsstrichen. Zumindest haben sie da das begleitet als Minister. Und natürlich ist uns als Abgeordnete, wir wollen ja aufklären, was ist damals passiert, wieso habt ihr das nicht mitbekommen, dass die HSA Nordbank Cum-Ex-Geschäfte gemacht hat und so weiter und so fort. Denn die Minister sind ja meistens im Aufsichtsrat von diesen öffentlichen Banken gewesen. Und nun weiß man trotzdem nicht, wenn man im Aufsichtsrat ist, über jedes Geschäft wahrscheinlich Bescheid, aber das ist ja jetzt hier auch nicht irgendeines, was da passiert ist. Und insofern wollen wir der Sache da nochmal auf den Grund gehen.
Ist man denn automatisch irgendwie so, ich sag mal, in der Ecke, ist man verdächtig, wenn man von diesem Ausschuss vorgeladen wird? Oder ist das einfach, ich sag mal, ein ganz normaler Vorgang, weil man mit diesen Geschäften insgesamt irgendwie vertraut war? Also das ist ja kein Ausdruck automatisch von Misstrauen, dass ihr sagt, die haben was falsch gemacht.
Nein, also wir haben sie als Zeugen geladen und Zeugen werden sich ja auch nicht selber belasten in der Regel, sollten sie auch nicht. Aber wir wollen sie natürlich schon auch als Zeitzeugen befragen, um mal ein bisschen herauszufinden, was war damals der Blick der Minister oder der Ministerinnen auf diese Bank, auf deren Geschäfte, was haben die davon überhaupt mitbekommen und wieso sind wir alle überrascht worden von Aufsicht, damaligen Vorstand der HSA Nordbank 2013, das ist ja jetzt auch schon 11 Jahre her, dass sie dann auf einmal verkündet haben, ach ja, wir haben auch im Übrigen als Staatsbank den Staat beschissen. Und so, by the way. Ja. Und wir untersuchen das jetzt alles mal und zahlen das auch immer wieder zurück. Aber es war natürlich eine Riesenüberraschung damals. Und einige erinnern noch, es gab damals schon mal einen Untersuchungsausschuss nur zur HSA Nord.
Herr Müller, vielleicht sehen Sie das ganz anders, weil Sie da so dicht dran sind. Aber dieser Untersuchungsausschuss, dieses ganze Thema Cum-Ex, ist ja insofern etwas, woran man dann doch irgendwie zurückdenkt. Weil in diesem Zusammenhang Bundeskanzler Olaf Scholz, ich finde, mittlerweile legendäre Sachen geäußert hat oder Sätze geäußert hat, eine Formulierung gebraucht hat, bei der man immer dachte, das kann nicht von Olaf Scholz kommen, weil der weiß ja alles. Aber er sagte, ich kann mich nicht erinnern, sinngemäß. Hat Sie das auch so überrascht?
Ja und nein. Also ich würde wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr genau wissen, wen ich mal 2016 und 2017 alles getroffen habe und was, wenn ich den getroffen habe, was ich genau erzählt habe. Also, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, nun war Herr Warburg nicht irgendwer und er war ja auch nicht nur einmal da, sondern sie haben sich ja dreimal bisher getroffen, wissen wir jedenfalls. Und zwar genau zu diesem Punkt Cum-Ex-Rückzahlung der Warburg Bank an die Stadt Hamburg. Ich hatte genau diesen Punkt auch Olaf Scholz hier als Zeuge gefragt und habe gesagt, naja, sie haben uns ja hier auch glaubwürdig erzählt, dass sie diese Machenschaften um Cum-Ex auf Äußerste verurteilen. Und nun frage ich mich, kommen die Inhaber der Warburg Bank auf sie zu und bitten um ein Gespräch? Und dann sagt man, na gut, in Hamburg, das ist eine Bank, mit der wir schon öfter zu tun haben. Und ein Gespräch, das machen wir, dann tragen die da ihren Wunsch vor. Und dann müsste man doch eigentlich sagen, ja, vielen Dank, leider können wir Ihnen nicht helfen und guten Tag. So. Und warum er sich nun noch zweimal mit denen getroffen hat, obwohl er diese Geschäfte ablehnt, das konnte er mir dann auch nicht sagen, mit dem Verweis, er könnte sich ja auch nicht mehr dran erinnern. So, und dann war aber dann wieder, da hat sich der Kreis dann wieder geschlossen. Und das ist natürlich für Außenstehende wirkt das, ich würde mal sagen, nicht zwingend glaubwürdig. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er das alles nicht so ganz genau mehr zusammenkriegt. Und dann hat er ja uns auch gegenüber als Abgeordnete nochmal zu verstehen gegeben, dass er glaubt, dass die Darlegung im Tagebuch von Herrn Dr. Olelarius, also den einen Inhaber der Hamburger Warburg Bank, dass er glaubt, dass die ganz nahe dran sind an dem, was er vielleicht so meint, noch zu erinnern. Das war dann das, was wir, mit dem wir dann arbeiten konnten.
Diese ganzen Politiker unter einen Hut zu bekommen, ich stelle mir vor, das muss doch ein Mörderterminmassaker werden. Wer muss sich darum kümmern? Also mein Mitleid gibt es jetzt schon.
Ja, das macht bei uns der Arbeitsstab. Das ist sozusagen unsere, das sind Menschen, die arbeiten nur für diesen Ausschuss und die müssen dann eben die Termine machen. Wir als Abgeordnete in diesem Ausschuss bestimmen aber die Reihenfolge. Das heißt, wir wollen jetzt nicht gleich Olaf Scholz hören, sondern wir würden gern vorab vielleicht auch jemand nochmal aus der Bank hören, die damaligen Vorstände. Wie haben die das eigentlich damals, das ganze Geschäftsgebaren da gesehen? Und dann kann man auch nochmal vom Finanzamt, Hamburger Finanzamt für Großunternehmen, auch nochmal wieder die wahrscheinlich gleichen Leute, die wir schon bei Warburg befragt haben, nochmal zur HSA Nordbank befragen. Ja, und dann würden wir wahrscheinlich nach der Sommerpause uns den Politikern auch langsam zuwenden, um sie dann auch mit den ein oder anderen Erkenntnissen, die wir aus der Bank haben, ja dann auch mal zu konfrontieren. Denn die interessante Frage ist ja, wenn wir denn in staatseigenen Banken als Minister in den Aufsichtsräten sitzen, sind wir zwar nicht für das Tagesgeschäft ständig verantwortlich, aber die Frage ist ja schon, was hat die Bank vorgegeben, wie sie ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen will, mit welchen Maßnahmen. Und wenn es da Maßnahmen gibt, wo man sagt, naja, da geht ihr jetzt in einen bestimmten Aktienbereich ein, wie das bei Cum-Ex ist, ich verkaufe die zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann möglichst noch im Ausland über einen Broker, dann kann man das nicht so gut nachverfolgen. Und hinterher erzähle ich dem Finanzamt, ich habe die Kapitalertragsteuer natürlich abgeführt, ganz brav, und die will ich jetzt wieder erstattet haben, was aber nie geschehen ist. Und kriegt dann extra nochmal schön Geld vom Staat. So, das war ja die Nummer, die da im Grunde genommen gelaufen ist. Und mir kann erstmal niemand erzählen, dass solche gewagten Geschäfte nicht auch mal wenigstens andeutungshaft im Aufsichtsrat mal zur Sprache gekommen sind. Also vielleicht nicht Cum-Ex, aber generell gesagt haben, ja, wir müssen jetzt vielleicht, das war ja damals, wir erinnern uns, Deutsche Bank war auch sehr viel unterwegs mit gewagten Geschäften. Ja, wir haben die Finanzkrise ja 2008 gehabt. Also das waren schon bewegte Zeiten damals und man war schon sensibilisiert, was machen die Banken da eigentlich? Das ist ja nicht das Geschäft, wie wir jetzt unsere Konten da haben. Da haben alle gesagt, oh, da verdienen wir nichts mehr dran, wir gehen jetzt mal in die ganz prekären Geschäfte, gehen mal ins Risiko. Und Cum-Ex galt damals nicht so als risikoreich, weil alle dachten, das ist erstens eine Gesetzeslücke und zweitens Werkzeugkeller.
Farid Müller, der Obmann für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Cum-Ex im Interview bei Hamburg am Morgen. Vielen Dank. Eins der Ankerbauprojekte in unserer Stadt. Wenn es um die Mobilitätswende geht, vielleicht sogar das Bauprojekt schlechthin, die neue U-Bahn-Linie U5. Gestern gab es Neuigkeiten rund um dieses Monster-Bauvorhaben, natürlich vorgestellt von unserem Verkehrssenator Agnes Tjax. Unser Chefautor Christoph Rybacek ist für dieses Thema einer der Top-Experten in unserer Stadt. Das war doch einer dieser Termine, die der Verkehrssenator liebt, oder Christoph? Ein großes Mobilitätsprojekt, welches uns den Weg in die Zukunft weisen soll. Und er konnte über Fortschritte berichten, die früher erreicht wurden als geplant. Ich nehme an, der Mann ist richtig gut drauf.
Man kann das so sehen. Tjax ist ja der Mobilitätswendesenator. Und wenn man eine Mobilitätswende irgendwie verantwortet, dann ist natürlich klar, dass jeder Schritt bei einer neuen U-Bahn-Strecke, wie die U5 sein wird, ein großer Erfolg ist. Und es ist tatsächlich so, dass es etwas Positives zu berichten gibt von der U5, denn sie wird ja schon in 9 Jahren fahren und zwar weiter als bislang gedacht.
Aber 2040 ist sie dann komplett fertig. Das ist ja noch ein bisschen hin, aber so ein Bauprojekt erfordert ja unfassbar viel Zeit. Was sind denn die Highlights deiner Meinung nach nochmal für alle, die sich bisher damit nicht so beschäftigt haben? Warum ist diese U-Bahn-Linie so was Besonderes? Und warum sagt unser Verkehrssenator, das Ding trägt uns in die Zukunft?
Es ist so, dass die U5 auch so verläuft wie ein U, also quer durch die Stadt. Wie ein U verläuft die U5. Und es ist ganz wichtig, das ist das größte Infrastrukturprojekt, das Hamburg überhaupt hat. Das wird bis zu 16,5 Milliarden kosten. 25 Kilometer lang soll die ganze Strecke sein. Jetzt wird klar, dass sie 2040 definitiv fertig sein soll. Bislang ist der Kosten- und Zeitplan eingehalten worden. Das ist absolut ungewöhnlich in Hamburg, dass etwas die Kosten hält und den Zeitplan hält. Das sehen wir ja in solchen Dingen wie Elbtower oder Westfield Einkaufszentrum. Das ist nicht immer passiert. So, einmal sind also Kosten und Zeitplan eingehalten worden. Und zum Zweiten gibt es eine wichtige Nachricht, dass schon im Jahr 2033, das ist in neun Jahren ist der erste Teil der Strecke komplett fertig bis zum Borgweg. Und das ist weiter als bislang gedacht, am Borgweg, also am Stadtpark. Am Stadtpark entsteht ein ganz neuer U-Bahn-Knotenpunkt, wo also sozusagen die älteste mit der neuesten Hamburger U-Bahn zusammentrifft. Die U3 trifft da auf die U5. Und das ist doch ein Fortschritt, den Herr Fjaks gerne sehr positiv gestern verkündet.
Ja, und wir können es auch verstehen. Also es ist ja auch wirklich was Besonderes. Ist das immer noch der neueste Stand, tatsächlich führerlos fahren und alle 90 Sekunden?
Das ist richtig. Das wird die erste Hamburger U-Bahn sein, die ohne Fahrer auskommt. Und sie soll alle 90 Sekunden fahren. Das heißt, es wird gar keinen Fahrplan für diese U-Bahn mehr geben.
Das finde ich wirklich also einen riesigen Fortschritt, dass man nicht mehr auf der App oder irgendwo im Netz oder auf irgendeinem Plan gucken muss, der da irgendwo auf dem Bahnhof hängt. Das ist tatsächlich ein Wahnsinnsfortschritt. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass es schon 2033 ein Teil in Betrieb genommen wird. Wir haben darüber gesprochen, dass 2040 das Ding fertig werden wird, dass die Kosten eingehalten werden. Das sind alles positive Nachrichten. Dann gab es aber, das wissen vielleicht auch noch einige und im Hinterkopf macht es da immer irgendwie tick, 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 weil da war doch noch was. Es gibt ja Klagen gegen diese U-Bahn. Aber auch da hat eigentlich der Verkehrssenator was Gutes zu vermelden.
Ja, es ist so, dass wir bislang 9 Klagen hatten gegen die U5. Und das ist nur die U5 auf dem Abschnitt Ost. Das ist noch nicht mal der Rest. Der große Rest, der überhaupt noch gar nicht planfestgestellt ist, wird möglicherweise weitere Klagen haben. Aber wir haben auf dem ersten Abschnitt der U5 Ost vom Bramfeld bis jetzt zum Borgweg haben wir gesehen, dass aus den 9 Klagen jetzt nur noch 2 geworden sind. Das heißt, bei 7 Hauseigentümern, Wohneigentümergemeinschaften und so weiter, hat sich die Hochbahn mit diesen Klägern geeinigt, außergerichtlich geeinigt und denen offensichtlich Entschädigungszahlen, Schadenersatz angeboten. Wir wissen leider nicht, in welcher Höhe. Die sind auch zum Schweigen verpflichtet leider, aber wir kriegen das noch raus. Wir wissen nicht, in welcher Höhe, aber es wurden da Zahlungen geleistet, die natürlich eingepreist sind schon bei den Planungen der U5. Um diese Klagen zu befrieden. Und das ist offensichtlich auf dem, ich sage mal, diplomatischen Wege gelungen. Das ist tatsächlich ein Verdienst der Hochbahn und ihrer Planer.
Ja, auch hier, Christoph, sage ich Hut ab. Aber Agnes Tjax hat in diesem Zusammenhang auch noch davon gesprochen. Und das ist ebenfalls sehr interessant. Wir bekommen bis 2040 11 neue Elbbrücken. Und da ist die neue Kühlbrandbrücke noch nicht mal eingerechnet. Was ich damit nur sagen will, selbst wenn die U5 fertig ist, kommen für die Mobilitätswende so viele Baustellen noch auf uns zu, da machen wir uns doch alle gar kein Bild von.
Genau das ist es. Und wir können die Liste noch erweitern. Das sind die Elbbrücken, also Nord-Elbbrücke, Süd-Elbbrücke und so weiter. Wir wollen ja sehen, dass sie auch instand gehalten werden, dass nicht so was passiert wie in Baltimore. Wir wollen, dass natürlich auch die Autobahn A7 instand gehalten wird, dass nicht so was passiert wie auf der A45, wo so eine Brücke abgerissen werden muss, die einfach Betonkrebs hat. So, und dafür muss gesorgt werden, dafür muss Geld vom Bund kommen. Und es ist genauso, wie du sagst, es werden weiterhin über Jahre gigantische Baustellen in Hamburg neu entstehen und fertiggestellt werden müssen.
Christoph, jetzt sind wir so ein bisschen auf der, also ich sag's mal so, ich bin jetzt an deiner politischen Einschätzung mal interessiert. Ich finde es A, auffällig, in welchem Tempo der Verkehrssenator zuschlägt, also ohne Wertung, das ist einfach beeindruckend, oder aber er verkauft sich von allen Senatoren am allerbesten, das kann natürlich auch sein. Und das Zweite ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das macht er wahrscheinlich sehr clever, dass er in vielen Bereichen vielleicht nicht vollendete Tatsachen vor der Bürgerschaftswahl schafft, aber seine Projekte wirklich zielgerichtet so anstößt, dass ich mir kaum vorstellen kann, sollte es einen Regierungswechsel geben in Hamburg, wie sollte man das zurückabwickeln und sagen, das machen wir doch nicht. Also das kommt doch alles, was er sich da vorstellt, oder glaubst du, da gibt es noch eine Hintertür?
Ja, das meiste, was sich Verkehrssenator Tjax vorstellt, wird auch so kommen. Ob alles so kommt, das weiß man nicht. Ob dieser Verbindungsbahn-Entlastungstunnel, den die Bahn quer durch Hamburg schlagen will, ob der tatsächlich kommt, naja, da habe ich auch meine Zweifel. Aber die anderen Großprojekte, wie die U5 beispielsweise, die S6, also die neuen S-Bahn, die S4 nach Ahrensburg und so weiter, das ist ja alles schon längst auf dem Weg und das wird auch so kommen. Das ist politisch sicherlich wichtig. Es ist da ein sehr großer Konsens festzustellen zwischen den Regierungsfraktionen im Rathaus und der Opposition, was die Notwendigkeit betrifft, dass man viele Dinge einmal einfach neu bauen muss und dass man natürlich sanieren muss. Es darf bei weitem nicht das passieren, was in anderen Ländern geschehen ist, dass Infrastrukturprojekte, dass Brücken, dass Bahnstrecken etc. so lange nicht instand gehalten wurden, dass sie komplett marode sind. Das ist dann am Ende viel teurer. Und ja, der Verkehrssenator verkauft sich selbst relativ gut. Das kann man wirklich nicht absprechen. Aber der Hintergrund ist ganz klar. Er möchte natürlich nicht, dass die Infrastruktur in einigen Jahren zusammenbricht. Das ist alles viel teurer. Und das weiß auch die Opposition.
Christoph Rybacek über die Fortschritte rund um das Bauprojekt U5. Danke, Christoph. Wenn Abendblatt-Klassik-Experte Joachim Mischke bei uns im Podcast aufschlägt, dann können wir immer davon ausgehen, dass es was ganz Besonderes ist, was Großes und Außergewöhnliches. Denn, Joachim, kleine Sachen kannst du ja nicht. Was steht diesmal an? Ich habe gehört, es geht um eine abgefahrene Oper, inklusive einer Person, die mehr oder weniger über die Bühne schwebt.
Das stimmt alles. Es geht um die größte und einzige Oper von François Messiaen, dem französischen Komponisten, die 1983 uraufgeführt wurde in Paris. Es geht, wie es im Namen schon steht, um den heiligen Franziskus. Und da Messiaen schwer katholisch war, ist das Ganze auch sehr religiös, sehr spirituell gehalten. Also es gibt kaum eine Oper, in der weniger passiert. Es wird nur in großen Anführungszeichen geschildert, was ihm alles so im Leben widerfahren ist und wie er so zu Gott stand. Und das Ding ist ein riesiges Spektakel, weil es ein mördergroßes Orchester benötigt. Es braucht einen großen Chor und es ist einfach dann auch nicht richtig kurz. Es hat abzüglich der Pausen 4,5 Stunden in etwa, also eine langsame Götterdämmerung. Das ist jetzt zu schaffen, aber es ist eben vom Aufwand her, allein von der Manpower und von der Besetzung, wirklich selten. Ich glaube, Messiaen wollte das sogar mit 500 Sängern machen. Ursprünglich aber hier bei der Elbphilharmonie in der Aufführung, die die Staatsoper da präsentiert, sind es alles in allem 300 Mitwirkende.
Joachim, lass uns mal reinhören. Also nicht 4,5 Stunden, aber einen kleinen Ausschnitt können wir uns jetzt mal. Er wollte bis zu 500 Leute auf der Bühne haben. Ich frage immer mal wieder, passen die alle in die Elbphilharmonie oder müssen wir uns mit weniger begnügen?
Ja, die 500 würde man wahrscheinlich auch noch unterbekommen, aber es ist jetzt so, dass die Bühne halt rappelvoll ist, bis an den Rand. Der Chor ist hinten dabei und das, was an Handlung passiert, ist über der Bühne zu sehen und zu hören. Also die wenigen Sänger, die es gibt, sind eigentlich alle auf einen Laufsteg postiert, der über die Bühne gebaut wird. Und dann gibt es noch die Figur des Engels, die Anna Prohaska singt, und die bewegt sich in den Rängen oder wird von der Bühne aus nach oben hochgefahren, um dann schwebend über der Bühne zu singen. Ich habe bislang nur Probenausschnitte gesehen, nicht das ganze Stück, aber danach sieht es dann doch sehr aus. Sie ist auch die Einzige, die sowas wie eine handelnde Person ist. Alle anderen stehen und grübeln, singt.
Also jetzt mal im Ernst, Joachim. Du schilderst uns gerade eine Oper, die 1983, habe ich es richtig verstanden, uraufgeführt wurde.
Genau.
Ist das denn Musik, wo du sagst, das ist klassische Opernmusik? Oder ist das so richtig modern, weil die Inszenierung... Das klingt ja schon alles so ein bisschen überkandidelt.
Das kommt darauf an, was du unter klassisch verstehst. Also es ist ein Klassiker. Da ist nicht dran zu rütteln. Das ist ein großer Klassiker des 20. Jahrhunderts. Das ist eine sehr eigene Musik. Sehr schillernd, sehr farbenbunt, sehr ruhig. Er war begeistert von der Idee, Vogelstimmen sammeln zu wollen. Es gibt einen Abschnitt, da geht es um die Vogelpredigt von Franziskus. Da werden, glaube ich, 41 Vögel zitiert oder vertont und flattern gewissermaßen durchs Klangbild. Also es passiert wahnsinnig viel auf wahnsinnig langer Strecke, aber es ist eine sehr spezielle Musik. Und auch man hört den Tonfall von Messiaen ganz klar raus, weil es wirklich klingt wie die anderen Sachen, die er gemacht hat. Es gibt ja auch diese riesige Turangalila-Symphonie, wo es auch um spirituelle Dinge geht. Also er war ein eigenartiger, sehr in seiner eigenen Welt lebender und schreibender Komponist.
Joachim, du kennst diese Frage, die ich dir immer stelle. Wir reden hier nicht von Zwölftonmusik.
Nein, tun wir nicht. Nein. Also es ist jetzt nicht rein klassisch, aber es sind alle möglichen Tonideen da drin, die sich im Großen und Ganzen in der Tonalität bewegen. Aber Zwölfton ist es nicht in dem Sinne, sondern es schillert. Es gibt auch klassisches Dur und Moll für dich und es ist alles Mögliche dabei. Aber es ist keine einfache Musik, aber es ist eine sehr besondere Musik. Und deswegen ist es auch toll, dass das hier passiert, dieses Stück. Das war noch nie in Hamburg zu sehen. Das wird so schnell auch nicht wieder kommen. Und es wird auch sonst fast nirgendwo gespielt. Es war vor ein paar Monaten in Stuttgart eine Aufführung. Da hat man einen Teil im Opernhaus gemacht und für zwei Bilder ist das Publikum in einen Park gegangen und hat da Open Air diese beiden Abschnitte gehört und ist auf der Fahrt dahin oder auf dem Weg dahin konnte man ein weiteres Bild über Kopfhörer hören. Das war so ein 8-Stunden-Event dann. Und in Genf war es, glaube ich, im April. Das war dann im Opernhaus. Also Salzburger Festspiele haben es gemacht. Das ist wirklich, wirklich selten. Und es sollte eigentlich auch schon vor Corona passieren, aber dann kam Corona dazwischen. Also insofern hat das Stück hier auch schon 4 Jahre Verspätung. Aber es war halt noch nie hier zu hören. Und ich glaube, in den nächsten 10, 20 Jahren wird das auch nicht passieren.
Saint-François d'Assy. Die Beschreibung von Joachim klingt tatsächlich spektakulär, aber auch ein bisschen irre, oder? Und wer über 4 Stunden still sitzen kann, na dann nur zu. Die Aufführungen sind am 2., am 6. und 9. Juni hier in der Elbphilharmonie und es gibt auch noch ein paar Resttickets. Danke an unseren Klassikexperten Joachim Mischke. Zum Schluss von Episode 178, also vor unserem gewohnten und bewährten Nachrichtenüberblick, noch ein Hinweis auf morgen. Unser Producer Sebastian Günther wechselt dann wieder von seinem gewohnten Arbeitsplatz vor dem Bildschirm hier hinter das Mikro. Was hat er vorbereitet? Matthias Iken und die inzwischen schon fast legendären 3 Umschläge. Sebastian testet, wie meinungsstark unser stellvertretender Chefredakteur ohne Vorbereitung auf ihm vorher unbekannte Themen reagiert. Und Sebastian hat mir dazu Folgendes geschrieben und auch noch dick unterstrichen. Achtung, die Hörer müssen morgen starke Meinungen abkönnen. Außerdem, der Hamburger Spitzenhandball und das Lizenzdrama. Wie konnte es eigentlich so weit kommen? Bis morgen und bye bye.
Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Finn Riebesell. Guten Morgen. Unter anderem in Hamburg ruft Fridays for Future für heute zum Klimastreik auf. Rund 15.000 Teilnehmer werden erwartet. Den Klimaaktivisten geht es auch um die Europawahl. Sie fürchten einen antiökologischen Rechtsruck, heißt es. Die Demo startet ab 14 Uhr auf der Glacis-Chaussee. Rundherum muss mit Sperrungen und Staustress gerechnet werden. Nach der Messerattacke an einer Bushaltestelle vor einer Schule in Geesthacht bei Hamburg, bei der ein 12-Jähriger schwer verletzt worden ist, laufen die Ermittlungen. Tatverdächtig ist ein 13 Jahre alter Junge. Er ist nach unseren Informationen polizeibekannt. In der Schule soll die Tat heute mit Seelsorgern aufgearbeitet werden. Der HSV Hamburg darf weiter darauf hoffen, auch nächste Saison in der Handball-Bundesliga zu spielen. Ein Schiedsgericht hat den Lizenzentzug unter Bedingungen zurückgenommen. Damit die Lizenz bestehen bleibt, muss der Club bis Mittwoch eine weitere Sicherheitsleistung erbringen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.